Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen die Gelegenheit wieder haben, hier zusammen zu sein, Gottes Wort zu hören, Gemeinschaft miteinander zu haben. Und ich hoffe und wünsche, dass Gott uns miteinander segnen würde, dass er uns auch an diesem Sonntag durch sein Wort etwas zu sagen hat. Ich bin ganz offen zu euch. Ich hätte mich heute in der Tat mehr darüber gefreut, wenn ich zuhören dürfte, wenn ich vielleicht ein wenig mehr Zeit für meine Vorbereitung gehabt hätte. Und das alles würde mich nicht so sehr beschäftigen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es ja nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass ich meine Prioritäten in der letzten Woche nicht ganz richtig gesetzt habe. Und warum sage ich das? Ich möchte das damit nicht entschuldigen, ich fühle mich damit nicht wohl dabei, aber ich möchte das, wisst ihr, als ein Gebetsanliegen mitgeben. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir uns schwach fühlen, es gibt Situationen, wo wir falsche Entscheidungen treffen. Und wenn ihr, und ich bin sehr dankbar dafür, für Menschen, die immer wieder sagen, wir beten für dich, so wenn ihr das tut, dann dürft ihr das gerne mit einschließen, dass Gott hilft, dass wir richtige Prioritäten in unserem Leben setzen würden. Ja, es ist letztendlich auch ein Grund dafür, warum ich heute Morgen keine Präsentation habe. Ich hoffe, dass es euch weniger stört, dass ihr trotzdem folgen könnt und dass der Herr uns hilft, die nötige Aufmerksamkeit schenkt, dass wir das, was er uns in seinem Wort sagen will, dass wir das aufnehmen und verstehen können. Bitte betet im Stillen einfach jetzt auch für diesen Dienst. Freitag nach der Chorprobe sind Claudia und ich nach Hause gefahren und ich habe einen Freund angerufen. Telefonieren nicht so oft miteinander, aber ja, es hat halt wieder mal geklappt. Und irgendwann im Gespräch fragte ich ihn dann, und sonst erzähl mal, wie geht es dir eigentlich? Dann sagte er mir, ach weißt du, im Moment habe ich eine richtig gute Phase. Es geht mir richtig gut, bin gesund, im Job ist gerade nicht ganz so stressig, auch der Dienst in der Gemeinde, ich tue ihn gern, kann ihn mit Freude tun und sehe auch, wie Gott es segnet und er ist an einem Projekt mit dran, das ihn ausfüllt, das ihn auch herausfordert und es gibt Ereignisse in der Zukunft, auf die er sich freut und so diese gesamte Stimmung. Ich fühle mich gut, Gott sei Dank. Und ich habe so irgendwie bei mir gedacht, wie schön ist es, wenn wir solche Zeiten eben ganz bewusst als besondere Zeiten des Segens wahrnehmen können, nicht wahr? Wenn es uns eben gut geht. Und ich sagte dann zu ihm, weißt du, genieß die Zeit, tanke auf. Es kann sein, dass andere Zeiten kommen. Und wisst ihr, ich glaube, die Bibel zeigt uns das wirklich an ganz vielen Stellen, dass unser Leben wirklich Zeiten für uns bereithält, in denen wir uns herausgefordert fühlen. Dass das Leben Zeiten für uns bereithält, wo wir das Gefühl haben, das Leben, das scheint mir zu schwer. Ich kenne doch dieses Lied, ja? Wenn manchmal das Leben dir scheint zu schwer, die Sorgen dich drücken, das Herz ist so leer. Wenn alles versagt, keine Hilfe dir nah, sieh, dafür ist gerade der Heiland da. Und diese Zeit, die gibt es. Und ich weiß nicht, ob das dir in dem Textwort, das Christian uns gelesen hat, schon aufgefallen ist, aber es nimmt uns ja mit in eine längst vergangene Zeit, viele Jahre bevor Christus auf dieser Erde war. In eine Zeit, als Gott sein Volk aus Ägypten hinausgeführt hat, weil er etwas Besseres für sie vorgesehen hat. Es nimmt uns mit in die Zeit des Volkes Israel, gerade als sie eben auf dem Weg von Ägypten nach Kanaan waren. Und jetzt wäre es gut, wenn ich euch eine Karte mitgebracht hätte, aber versucht euch das vorzustellen. Ihr kennt ja diese Sinai-Halbinsel, ja, zwischen dem afrikanischen Kontinent und der arabischen Halbinsel. Dieser kleine Zipfel, der diese beiden Teile miteinander verbindet. Und Israel, das Volk Israel ist jetzt von dem nördlichen Teil dieser Sinai-Halbinsel schon seit etwa 2 Monaten auf dem Weg und sie sind fast unten an der Spitze dieser Halbinsel angekommen. Sie haben etwa 350 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Und sie haben in dieser Zeit viel erlebt. Der Aufbruch in Ägypten, das war etwas Besonderes gewesen, wie Gott sie geschützt hat in der Zeit der Plagen. Dann erleben sie, wie Gott ihnen vorangeht. Ich meine, sie sind unterwegs in einer Wüste, wo es kaum Wege gab, wo es kaum Orientierung gab. Ein Volk, mehrere Millionen Menschen und durch die Wüste. Und Gott zeigt sich in einer Wolkensäule und auch nachts ist er bei ihnen in einer Feuersäule. Er zeigt ihnen nicht nur den Weg, er ist auch Schutz. Sie kommen an das Schilfmeer, an das Rote Meer und sie werden Teil eines Wundergottes. Ägypter kommen von hinten ran, Gott teilt das Meer, sie gehen trocken hindurch, schauen zurück und sehen, wie die Ägypter umkommen. Weißt du, sie werden Teil von Wundern. Gott hat etwas mit ihnen vor, sie erleben ihn. Dann sind sie aus dem Schilfmeer heraus oder sind durchgegangen, sind 3 Tage in der Wüste unterwegs und dann, sie finden kein Wasser. Und du kannst dir das vorstellen. Oder vielleicht können wir uns das vorstellen, was das bedeutet. In der Wüste kein Wasser. 2 Millionen, 3 Millionen Menschen. Da kann schon eine gewisse Dynamik entstehen. Und dann finden sie in Mara Wasser. Und das Wasser ist bitter, ungenießbar. Und Gott tut ein Wunder. Macht dieses bittere Wasser süß. Aber wir merken an dieser Stelle, es kommt zu Spannungen. Es kommt zu Spannungen zwischen dem Volk Israel und ihren Anführern, zwischen Mose und auch Aaron. Es kommt damit aber auch in indirekter Weise ja zu Spannungen mit Gott. Und wir merken, sie lehnen sich gegen Mose und Aaron auf. Gott gibt ihnen Wachteln, Gott gibt ihnen Manna, gibt ganz klare Vorschriften, wie viel sie sammeln wollen. Aber das Volk hält sich nicht daran. Sie wissen es besser. Und Gott gibt ihnen klar zu verstehen, wer er ist. Ja? Sie erleben Gott. Nun, sie ziehen weiter. Sie kommen nach Rephidim und das war jetzt kurz vor dem Berg Horeb, schon im Süden der Halbinsel. Sie kommen nach Rephidim und dort lagern sie sich. Und Rephidim heißt übersetzt so viel wie Ruhestätte. Und es scheint mir so, dass das Volk da ein wenig zur Ruhe kommen kann. Und wieder fehlt es ihnen an Wasser. Und Gott tut wieder ein Wunder. Wasser aus dem Felsen. Und wie gesagt, sie lagern dort, sie kommen etwas zur Ruhe, es scheint, sie sind völlig erschöpft. Und wisst ihr, am Horizont wird eine neue Bedrohung sichtbar. Und jetzt sind wir bei unserem Einleitungswort und ich habe dieses Wort auch gleichzeitig zum Textwort gewählt. Und da heißt es hier in 2. Mose 17, Vers 8, als sie in Rephidim waren, da kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Ihr Lieben, kann es Situationen in unserem Leben geben, das uns zu schwer erscheint? Was haben Sie nicht alles erlebt? Was haben Sie nicht alles mit Gott durchgemacht und auch viel schwere Situationen? Und jetzt kommen Sie so ein wenig zur Ruhe. Und dann der Angriff von Amalek. Und was nun? Was nun? Vers 9. Und Mose sagte zu Josua, erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Ihr Lieben, und das habe ich zum Thema für meine Predigt heute Morgen gemacht. Kämpfe gegen Amalek. Und ich wünsche so sehr, dass euch dieser Gedanke so viel Mut und auch so viel Kraft gibt, wie er es mir persönlich gegeben hat. Auch wenn, wie ich eingangs sagte, mir die Vorbereitung schwer gefallen ist, gibt mir dieses Wort wirklich Kraft. Kämpfe gegen Amalek. Und ich möchte hier vorweggreifen, wisst ihr, ihr Lieben, dieser Kampf ist kein aussichtsloser Kampf. Und deswegen möchte ich gerne darüber sprechen. Mein erster Punkt lautet: der Feind, mit wem wir es zu tun haben. Und lasst uns mal ein wenig genauer darauf schauen. Ich lese die Verse aus dem zweiten Buch Mose 17 und ich möchte mich durch die Verse 8 bis 16 durcharbeiten und lese jetzt Verse 8 bis 9 noch einmal. Da kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua: erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Höhe des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Ihr Lieben, Amalek war ein Herrschervolk. Sie sind wiederholt oder offenbar wiederholt in den Krieg gegen andere Völker gezogen und sie haben andere Völker beherrscht. Amalek selbst, er war ein Enkel Esaus. Und ich glaube, spätestens jetzt dämmert uns etwas. Esau, da war doch was mit Jakob, nicht wahr? Und das Volk Israel, das gerade aus Ägypten zog, das waren die Nachkommen Jakobs gewesen. Und Amalek, ein Enkel Esaus. Wisst ihr, dieses schwierige Verhältnis zwischen Jakob und Esau, das übertrug sich offenbar auf die Nachkommen. Wir lesen in Gottes Wort, dass Esau zu Lebzeiten Jakob hasste und er wollte ihn umbringen. Und es gab Gründe dafür, weil Jakob Esau wiederholt betrogen hat. Und obwohl Jakob und Esau sich Jahre später versöhnten, hat ihre anfängliche Feindschaft offenbar so viel Samen gestreut, dass die Nachkommen in Feindschaft zueinander standen. Und so kommt es hier, dass wir lesen: Amalek kämpfte gegen Israel. Im übertragenen Sinn: Esau gegen Jakob. Und ihr Lieben, es handelt sich hier also um die Feinde Israels. Und als ein Herrschervolk waren die Amalekiter, und lasst uns das festhalten, den Israeliten überlegen. Und vielleicht fragst du dich, was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Ihr Lieben, als Kinder Gottes, als Christen, gehören wir zu dem Volk Gottes. Und wir haben es mit einem Feind zu tun, der uns Menschen, der unserer menschlichen Kraft überlegen ist. Und deswegen dürfen wir dieses Bild, diese Geschichte, die die Bibel uns gibt, auch für uns und auf unser Leben übertragen. Uns steht ein mächtiger Feind gegenüber. Paulus, er schildert es uns so: er ist der Fürst dieser Welt, er ist der Herrscher der Finsternis. Die Bibel beschreibt uns ihn als den Teufel, der den Menschen in der Sünde bindet. Es ist der Teufel, der den Menschen von Gott wegziehen will. Es ist der Teufel, der dem Menschen keinen Zugang zu Gott gewähren will. Und er führt immer wieder hinterlistige Angriffe gegen Gottes Volk. Kannst du das bestätigen? Und ich sehe Zustimmung. Ihr Lieben, der Satan, seine Taktik, wir werden gleich darauf kommen, die hat sich bis heute nicht geändert. Und deswegen ist diese Geschichte einfach so wertvoll für uns. Ich habe den Jugendlichen, die bei den Jugendbibeltagen letztes Jahr in Tuningen waren, ein Bild gezeigt. Ich hätte euch das so gerne mitgebracht. Wisst ihr, das ist ein Löwe, der seine Zähne fletscht und der auf den Betrachter zuläuft. Und weißt du, dieses Bild, wenn du das anschaust, das ist schon furchterregend. Weil du weißt, wenn du 1:1 gegen so ein Tier stehst, hast du keine Chance. Und Petrus sagt: euer Widersacher, der Teufel, der geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Ihr Lieben, das ist der Feind, mit dem wir es zu tun haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gegen Amalek kämpfen, dass wir das annehmen, dass wir darauf eingehen. Lasst uns die Taktik dieses Feindes einmal betrachten. Wisst ihr, was uns auffällt, ist, der Feind des Volkes Israels verhält sich nicht passiv. Das Interessante ist, Amalek erlebte etwa 300 Kilometer von dem aktuellen Standort des Volkes Israels entfernt, Richtung Judäa oder Richtung Israel, dem heutigen Israel, ja? Das Volk ist auf der Südspitze der Sinai-Halbinsel und Amalek lebte 300 Kilometer entfernt. Amalek verhält sich niemals passiv. Der Teufel, der Feind, der verhält sich uns gegenüber niemals passiv. Das ist nicht seine Taktik. Gleichwohl versucht er sich zu verstecken. Er greift mit seiner Armee dort an, wo man es vermutlich nicht erwarten würde. Und vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, wo man es nicht erwarten würde. Noch einmal, wisst ihr, das Volk Israel hat gerade Segen von Gott erlebt. Da kommt Wasser aus dem Felsen. Unglaublich, oder? Gott tut das. Und jetzt lagern sie sich in Rephidim. Und jetzt dieser Angriff von Amalek. Und seine Vorgehensweise, die hat die Bibel uns nicht verborgen. In 5. Mose 25 nimmt Mose Bezug auf das, was sie hier in Rephidim erlebt haben. Und ich lese aus dem 25. Kapitel die Verse 17 und 18. Hier heißt es: Gedenke, was dir Amalek angetan hat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt, wie sie dich auf dem Weg angriffen und deine Nachzügler schlugen, alle die Schwachen hinter dir, als du müde und matt warst und sie Gott nicht fürchteten. Ihr Lieben, Amalek wählte nicht nur einen Zeitpunkt, als das Volk müde und erschöpft war. Amalek, seine Taktik, richtete er auf die Schwachen und auf die Nachzügler im Volk. Meine Lieben, ist das ein Weckruf für uns? Und wisst ihr, ich empfinde das so. Das, was Bruder Christian Ress uns vorhin gesagt hat, ja, dieses Gebet, dieses Ringen für junge Menschen, dieses Gebet für Kinder in der Gemeinde. Und ihr Lieben, ich möchte das nicht despektierlich sagen, ja, die Schwachen im Glauben, das meine ich nicht im absoluten Sinn, aber die heranwachsen. Aber dieses Wort meint auch die im Glauben schwach geworden sind. Das meint die vielleicht nicht mehr so diesen Zugang haben, die vielleicht irgendwie am Rand stehen, die auf der Kippe stehen mit ihrem Glauben, die kurz davor sind, Schiffbruch im Glauben zu erleiden. Ihr Lieben, auf die stürzt sich Amalek. Auf die stürzt sich der Satan. Und Gott sagt, kämpfe gegen Amalek. Ihr Lieben, was tun wir dagegen? Und wisst ihr, der Herr fordert uns heraus. Es ist ein Weckruf für uns. Kämpfe gegen Amalek. Lass das nicht zu. Das ist seine Taktik. Und er hat seine Taktik bis heute nicht geändert. Er weiß ganz genau, wo deine Schwachen als einzelner Mensch liegen, wo meine Schwachheiten liegen. Das weiß er ganz genau. Und deswegen versucht er mich eben genau an dieser Stelle. Ihr Lieben, er weiß, wo unsere schwache Seite in der Gemeinde ist, wo wir vielleicht Angriffsmöglichkeiten für den Satan bieten. Und ich werde auf einen und den anderen Punkt eingehen. Aber es ist so wichtig für uns, dass wir das als einen Weckruf verstehen, dass Gott sagt, kämpfe gegen Amalek. Lass das nicht zu. Wir müssen die Taktik des Teufels durchschauen. Und ihr Lieben, lasst uns auf die Waffen schauen, die Amalek anwendet. Und ich glaube, uns allen ist klar, dass Amalek als Herrschervolk Ich hatte das gesagt, der den Israeliten überlegen war. Was hatte Israel vorzuweisen? Was hatten sie an Waffen dabei? Ich glaube, die Waffen Amaleks, sie waren wirkungsvoller gewesen. Jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich das rüberbringe. Auf den ersten Blick, ja? Dieser Kampf endet mit einem Sieg. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Aber rein menschlich betrachtet waren seine Waffen wirklich, die Waffen Amaleks wirklich wirkungsvoll. Und wisst ihr, unser Widersacher, der hat ein ganzes Arsenal an Waffen. Und ich glaube, wir ahnen manchmal nur, mit welchen Waffen er uns schlagen will. Und ich glaube, aus eigener Erfahrung wissen wir, an welcher Stelle wir zu kämpfen haben, mit welchen Versuchungen der Teufel an uns herantritt. Wir wissen, dass der Teufel uns aber nicht nur individuell angreift, sondern dass der Teufel Gottes Volk auch mit Großangriffen überzieht. Und wisst ihr, ich glaube, es kann sein, sehr gut möglich sein, dass die gute Zeit, in der wir leben, das vorherrschende Denken der Gesellschaft, in der wir zu Hause sind, dass die Möglichkeiten, die sich uns in unserem Leben eröffnen, dass all diese Dinge ein Angriff auf unseren Glauben sein können. Und ich denke, wenn wir allein die Geschichte Deutschlands einfach mal in den letzten 70 Jahren betrachten, wisst ihr, der Reichtum hat nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eigentlich stetig zugenommen. Der Wohlstand hat zugenommen. Gleichzeitig hat die Gottesfurcht was? Seht ihr das wie ich? Geschwister, die Gottesfurcht hat abgenommen. Dieses gute Leben ist eine Gefahr für den Glauben. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt, Gott erwartet von uns nicht, dass wir in einer absoluten Askese leben sollen oder dass wir hier in irgendeiner Form fanatisch werden sollten. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, ja? Aber der Herr erwartet von uns, dass wir richtig damit umgehen. Aber worum es mir geht, ihr Lieben, dass wir erkennen, der Teufel, er hat ein Arsenal an Waffen, das wir manchmal unterschätzen. Und deswegen heißt es für uns, kämpfe gegen Amalek. Und ich möchte ganz gezielt auf drei Waffen eingehen, die Satan gegen uns einsetzt. Dinge, gegen die wir zu kämpfen haben. Und hier sehe ich das vielleicht nicht als individuellen Kampf, den der Einzelne führt, auch wenn es so sein wird. Aber ihr Lieben, eher als eine, wenn ich das so sagen kann, als eine globale Bedrohung für uns Kinder Gottes, für die Christen. Und ich glaube, eine Waffe, die der Teufel gegen uns einsetzt, ist die der geistlichen Verflachung. Wisst ihr, dass Gott aus unserem Alltag immer weiter hinausgedrängt wird? Und wir müssen uns an dieser Stelle wirklich die Frage stellen, wie tief ist der Herr in unserem Alltag verankert? Und ich möchte dich das ganz persönlich fragen, welche Rolle spielt der Herr in deinem Alltag? Beschränkt sich das auf deine Morgenandacht und auf deine Abendandacht? Ihr Lieben, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein ernsthaftes Problem, das sich letztlich in einer geistlichen Verflachung zeigen wird. Ist es uns ein ernsthaftes Anliegen, im Alltag ein Segen für andere Menschen zu sein? Und ihr Lieben, diese Frage stelle ich mir selbst auch. Bitte fasst das nicht so auf, dass ich mit dem Finger auf euch zeige. Ich stehe genauso vor diesen Fragen. Ist mir das ein Anliegen? Ist Gott so präsent in meinem Alltag, dass ich morgen für morgen bete? Herr, lass mich heute ein Segen sein. Herr, hilf mir heute, Menschen, denen ich begegne, ein Segen sein zu können. Meinen Beitrag zu leisten, das, was du von mir erwartest. ist es mir ein ernsthaftes Anliegen, Menschen zu Christus zu führen. Und die Frage ist ja, was tun wir letztlich dafür? Ihr Lieben, wäre es nicht mal gut, dass, wenn wir zusammenkommen, wenn wir irgendwie was gemeinsam zu unternehmen, und Gott sei Dank, dass wir einen Austausch haben, dass wir Zeit miteinander verbringen, dass wir Gemeinschaft genießen dürfen, das genießen dürfen, was Gott uns schenkt. Aber ihr Lieben, wie wäre das mal, wenn wir bei einer solchen Gemeinschaft, mal am Sonntagnachmittag, wenn wir zusammen sind, dass wir uns mal Zeit fürs Gebet nehmen, dass Gott in diesem Jahr Gemeinde baut, dass wir mit vereinten Kräften einfach mal beten, ganz gezielt, Herr, wir sind Geschwister dieser Gemeinde, wir haben heute Nachmittag Zeit miteinander verbracht und wir haben ein gemeinsames Anliegen, bau du deine Gemeinde. Ihr Lieben, Kampf gegen Amalek, Kampf gegen geistliche Verflachung. Welche Rolle spielt der Herr in unserem Alltag, wenn wir Zeit miteinander verbringen? Wenn ihr als junge Menschen am Sonntag zusammenkommt? Wenn wir älter sind? Wisst ihr, es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Gelegenheiten. Und sagt Jesus nicht selbst, wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Und Geschwister, ich sage euch ganz ehrlich, manchmal trifft mich das Wort an einem Abend, dass ich mich frage, wes war heute mein Herz voll? Wisst ihr was, lasst uns aufstehen, lasst uns gegen Amalek kämpfen. Wir haben in den vergangenen Wochen eine Aussage gehört, die mich nachhaltig beschäftigt. Es scheint, dass Gott in Bolivien näher ist. Und ihr Lieben, ich habe mich gefragt, warum ist das so? Woran kann das liegen? Stellst du dir diese Frage auch? Die wenigsten von uns waren da gewesen, aber interessanterweise die zurückkommen, die berichten davon. Aber wisst ihr, ich glaube, es gibt Antworten darauf. Und ich weiß nicht, ich möchte nicht vorweggreifen, ich war nicht da, ja. Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Antworten gebe, aber ich möchte wirklich das wiedergeben, was ich für mich erkannt habe. Seht mal, wenn wir dorthin nach Bolivien gehen würden, dann tun wir das aus einem Grund. Wir wollen einen Dienst für den Herrn tun. Und ihr Lieben, an dieser Stelle vollzieht sich eine Schwerpunktverlagerung. Unser Schwerpunkt verschiebt sich auf das, was dem Herrn wichtig ist. Heißt das, dass Gott nur näher sein kann, wenn wir in Bolivien sind? Nein, mitnichten. Aber wisst ihr, vielleicht will Gott, dass wir hier in Deutschland andere Schwerpunkte in unserem Glaubensleben setzen. Dass wir hier in Deutschland andere Schwerpunkte in unserem Alltag setzen, damit Gott uns näher sein kann. Damit wir in einer größeren Abhängigkeit von ihm leben. Wisst ihr, es scheint, dass die Menschen dort trotz einfacherer Verhältnisse als hier zufriedener sind. Kann auch das ein Grund sein, dass wir unzufrieden sind, dass uns etwas fehlt, dass wir andere sehen, wie gut die es haben, dass das Leben bei denen viel einfacher ist oder was auch immer. Ihr Lieben, kann es sein, dass wir unzufrieden sind? Und dass wir von der Einfachheit der Geschwister in Bolivien vielleicht lernen sollten? Dass manchmal weniger mehr ist? Ihr Lieben, ich glaube, das kann zur geistlichen Verflachung beitragen. Und weil man in einfacheren Verhältnissen lebt, fühlt man sich abhängiger von Gott. Das Glaubensleben, das gewinnt dadurch einfach mehr Tiefgang. Und wisst ihr, als ich darüber nachdachte, wurde ich an ein Bibelwort erinnert, das mich vor einiger Zeit, und ich kann es nicht anders sagen, schwer getroffen hat. Es gibt eine Aussage in der Bibel, und zwar geht es an der Stelle darum, dass Gott über Israel, über Jerusalems Untreue klagt. Und er vergleicht Jerusalem dann mit den Schwesterstädten, in Anführungsstrichen Sodom und Gomorra. Und in Hesekiel 16, da heißt es in Vers 48 wie folgt, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Sodom, deine Schwester und ihre Töchter haben nicht so gehandelt wie du und deine Töchter. Sieh, das war die Schuld deiner Schwester Sodom.
Hochmut und Überfluss an Nahrung und sorglose Muße, die sie und ihre Töchter hatten.
Ihr Lieben, war uns das bewusst? Ich dachte immer, ihr Problem war diese Unmoral, diese Gottlosigkeit, diese Hurerei, die sie getrieben haben. Aber wisst ihr, was ihnen zum Verhängnis wurde? Das war ihre Gleichgültigkeit den armen Menschen gegenüber. Das war der Überfluss, den sie hatten. Nahrung, Wohlstand, es fehlte ihnen an nichts. Und das ist ihnen zu einem Verhängnis geworden.
Und ihr Lieben, wir leben in dieser Zeit. Ihr wart stolz und ihr tatet Gräuel vor mir, weswegen ich sie auch weggetan habe. Und dann lesen wir in 1. Mose 13, Vers 13, und da schließt sich für uns der Kreis. Aber die Leute von Sodom waren böse und sündigten sehr gegen den Herrn.
Was war die Ursache? Überfluss und das gute Leben.
Und ihr Lieben, an dieser Stelle müssen wir, glaube ich, aufpassen. Vielleicht ganz kurz ein Beispiel. Es gibt so viele Gelegenheiten, wie wir und wo wir Gutes tun können. Aber kann es sein, dass unser gutes Leben
uns unseren Auftrag vergessen lässt, den wir haben? Geht hin in alle Welt. Ihr Lieben, es scheint, dass wir das neu lernen müssen. Und ich bin so dankbar für die zarten Anfänge, die wir sehen. Aber ihr Lieben, lasst uns dafür beten, dass Gott uns in diesem Jahr einfach mehr gibt. Dass Gott uns ein Herz dafür gibt. Dass Gott uns an dieser Stelle wirklich erweckt.
Ich hörte da kürzlich ein Beispiel und ich stehe dem mit Fassungslosigkeit gegenüber. Da ist eine Frau, die hat Zwergkaninchen als Haustiere. Und eines dieser Kaninchen ist krank geworden. Sie geht zum Tierarzt und alles kein Problem. So, das Tier braucht Hilfe. Der Tierarzt kann nicht weiterhelfen und empfiehlt, an die medizinische Tierhochschule nach Hannover zu gehen. Und sie geht jetzt nach Hannover mit dem Tier und dort bekommt das Zwergkaninchen ein MRT gemacht und es wird dann festgestellt und sie erzählt das alles. Und der ganze Einsatz kostet ihr etwa 500 Euro. Ihr Lieben, mit 500 Euro kannst du ein Patenkind fast anderthalb Jahre unterstützen. Und ich möchte das nicht bewerten, ich möchte das wertefrei wiedergeben. Und wisst ihr, wenn Gott uns Mittel zur Verfügung stellt, alles schön und gut, und Gott möchte von uns, dass wir verantwortungsvoll mit der Natur und mit den Tieren umgehen, gar keine Frage. Aber ich glaube, wir müssen eine Verhältnismäßigkeit kennen. Und damit uns das gute Leben eben nicht zum Verhängnis würde. Ihr Lieben, welche Waffen wendet Satan gegen uns an? Die zweite Waffe. Und das ist die Sünde an sich. Ich denke, das überrascht uns nicht. Gleichzeitig wissen wir, dass es eine machtvolle Waffe Satans ist. Und er will uns durch die Sünde an sich binden.
Satan möchte uns abhängig machen von der Sünde, dass wir darin unsere Befriedigung suchen, dass wir darin zumindest für eine Zeit Erfüllung finden. Und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Er ist unglaublich hinterlistig. Und ihr Lieben, ich möchte einen Punkt ansprechen, der, von dem ich glaube, weiter verbreitet ist, als wir das ahnen. Und das ist die Pornografie.
Es gab 2014 in christlichen Kreisen in den USA eine Umfrage, in der 2/3 der Männer, die sich selbst als Christen bezeichnet haben, zugegeben haben, regelmäßig Pornografie zu konsumieren. 2/3 der Männer, die sich Christen nennen. Eine Erhebung vor 10 Jahren. Und ihr Lieben, ich frage mich, ist das bis heute besser geworden? 2009 hat man junge Menschen befragt, wann sie das erste Mal mit Pornografie in Berührung kamen. Im Alter von, oder die Frage war etwas anders gestellt, aber die Umfrage ergab, im Alter von 17 Jahren haben 90% der Jungen und 80% der Mädchen Berührung damit gehabt. Und viele von ihnen sind dabei hängen geblieben. Ihr Lieben, es ist eine Sünde, die Satan machtvoll als Waffe einsetzt. Und vielleicht bist du heute Morgen hier, hörst zu und weißt genau, wovon ich spreche. Du kennst diesen Kampf. Aber ihr Lieben, dieser Kampf gegen Amalek lohnt sich. Er geht mit einem Sieg aus. Die gute Nachricht ist, dass Jesus stärker ist. Es ist Paulus, der sagte, er, Christus, hat uns aus der Macht der Finsternis errettet. Er ist dafür am Kreuz gestorben und er will auch heute diese Bindungen lösen. Und Gott kann das tun. Mächtige Waffen, die Satan einsetzt. Ich muss weitergehen. Und ihr Lieben, die dritte Waffe, und ich empfand das wirklich so, dass der Herr mir dass er mich irgendwie darauf hingewiesen hat. Es ist die Bedeutungslosigkeit des christlichen Lebens. Und ich meine nicht, dass ein christliches Leben bedeutungslos ist, sondern dass der Teufel uns dahin führen will. Dass wir zwar sagen, wir sind Christen, aber dass es überhaupt keine Bedeutung für unser Umfeld hat. Ich möchte uns das versuchen zu zeigen. Jesus erzählt uns ein Gleichnis von einem reichen Haushalter, der Güter an seine Diener verteilt. Und da bekommt jeder von den Dienern ein Teil zugestanden. Und da war einer, der seinen Anteil vergraben hat. Er hat auch etwas bekommen, aber er hat es begraben. Er hat nichts damit angefangen. Und wisst ihr, es war bedeutungslos. Es hatte keine Frucht gebracht. Und es erinnerte mich an das, was Jesus sagte, als er von dem Endgericht sprach. In Matthäus 25, da sagt Jesus, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht bekleidet. Und so weiter und so fort. Ihr könnt das gerne zu Hause nachlesen. Aber dann, ihr Lieben, dann sagen die Menschen, die ihm gegenüberstehen, und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und wann haben wir dir nicht gedient? Ihr Lieben, das sind Menschen, die sind mit einer ganz anderen Erwartung zu diesem Endgericht gekommen. Die sind mit der Erwartung gekommen, wir werden auch eingehen können, weil wir haben ihm doch gedient. Und sie haben nicht erkannt, wann sie ihm nicht gedient haben. Und ihr Lieben, im übertragenen Sinn, sie haben ein Leben als Christ geführt, das bedeutungslos war. Das für ihr Umfeld keine Frucht brachte. Und deswegen sollten wir uns fragen, was ist meine Aufgabe im Reich Gottes? Was ist die Frucht in meinem Leben, die ich eigentlich bringe? Was verlangt der Herr eigentlich von mir? Und ihr Lieben, ich bin so dankbar, dass wir positive Beispiele in der Gemeinde haben. Und ich möchte uns das zur Ermutigung weitergeben. Ich treffe mich gelegentlich mit einem jungen Mann, der vor Jahren hier zur Gemeinde ging und eben nicht mehr kommt und wir stehen noch so im Kontakt. Und er hat es nicht leicht. Aber wisst ihr, er wünscht diesen Kontakt, dass wir uns von Zeit zu Zeit mal treffen. Und dann sagte er mir, weißt du, wenn der Raffi aus eurer Jugendgruppe nicht wäre, dann hätte ich meine Bewerbungen nicht geschafft. Wisst ihr, wie sehr ich mich gefreut habe? Über einen jungen Bruder in der Jugendgruppe, der einem Menschen nachgeht, der eben nicht mehr kommt, der früher mal da war, der früher mal kam. Ihr Lieben, das ist ein Leben, das Bedeutung hat. Da ist jemand, der das, was Gott ihm gibt, eben einsetzt für sein Umfeld. Da ist eine Schwester in der Gemeinde, sie kommt noch nicht so lange zu uns. Und ich sehe, wie sie in dieser kurzen Zeit wiederholt fremde Menschen mit zum Gottesdienst bringt. Warum tut sie das? Was bewegt sie dazu? Ihr Lieben, sie möchte nicht, dass ihr Leben bedeutungslos ist. Und wisst ihr, der Teufel will das als Waffe einsetzen, dass wir uns bequem in unsere Stühle setzen, dass es uns gut geht, dass wir gesegnet sind. Ihr Lieben, ich wünsche diesen Segen auch und ich spreche auch zu mir. Bitte nehmt mir das ab. Aber ihr Lieben, wollen wir gegen Amalek kämpfen? Wollen wir unserer Trägheit ein Ende setzen mit dem Herrn? Wollen wir ihn bitten, dass er uns hilft? Wir brauchen ihn. Und jetzt geht es um unseren Kampf. Ich werde mich kürzer fassen, versprochen. Und zwar, lasst uns kurz darauf schauen, wie das Volk Israel kämpfte. Die Verse 10 bis 12 in 2. Mose 17. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, um gegen Amalek zu kämpfen. Aber Mose, Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber die Hände Moses wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten diesen unter ihm, damit er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände und auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Ihr Lieben, der Kampf, den wir zu führen haben, das ist der Einsatz, den wir bringen. Und es heißt hier von Josua, er zieht in den Kampf. Seht mal, sie haben erkannt, dass da Gefahr von Amalek droht. Das heißt, da waren Wächter gewesen, die das gesehen haben. Und vielleicht haben sie schon erste Folgen erkannt, schon erste Folgen gesehen. Und sie schauen nicht tatenlos zu. Josua, er zieht in den Kampf. Und das ist ein erster und wichtiger Schritt. Sie haben nicht gewartet, bis sie komplett überrannt waren. Sie haben nicht gewartet, bis sie nichts mehr ausrichten konnten, sondern sie haben die Gefahr erkannt und sie haben Maßnahmen ergriffen. Und ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir erkennen, wo und an welcher Stelle der Teufel uns angreift, uns auch ganz persönlich angreift. Es ist wichtig, dass wir in der Gemeinde die Augen offen haben, an welcher Stelle wir angegriffen werden. Und ich frage mich, ihr Lieben, mit welchen Empfindungen wird Josua in den Kampf gezogen sein? Wie viel Kampferfahrung hat er gehabt? Und ich glaube, so empfinden wir auch manchmal einem übermächtigen Feind gegenüber. Das schaffe ich nie. Das gelingt mir nie. Und wisst ihr, ich glaube, Josua, er ist mit ähnlichen Erwartungen in diesen Kampf gegangen. Wie standen menschlich gesehen seine Chancen gegen dieses Herrschervolk Amalek? Und überhaupt, hätte Gott das nicht ganz anders lösen können? Er hat die Ägypter doch auch im Alleingang besiegt. Ich werde streiten und ihr werdet stille sein. Hätte Gott das hier nicht auch machen können? Aber ihr Lieben, das sind Bilder für uns. Es sind Bilder. In manchen Dingen wird der Herr uns helfen. Er wird uns Dinge nehmen und sie werden für uns erledigt sein. Versuchungen, mit denen wir kämpfen. Aber es wird Dinge geben, an denen wir in den Kampf ziehen müssen, wo der Herr uns fordert. Denn dieser Kampf, er verändert uns. Dieser Kampf, er tut etwas mit uns. Nicht nur, dass es der Sieg ist, wir werden dadurch im Glauben wachsen. Und Josua, er stellt sich diesem Kampf. Josua ist jemand, der mit seinem Herr Gott vertraut. Und sie kämpfen. Was sind ihre Waffen? Wir haben es noch nicht gelesen. Sie besiegten Amalek durch die Schärfe des Schwertes. Ihr Lieben, was ist die Schärfe des Schwertes? Es ist das Wort Gottes. Ich danke euch, dass ihr so wach seid. Wisst ihr, ein Bild auf das Neue Testament. Weißt du, wenn du gegen Amalek kämpfst, du brauchst dieses Wort Gottes. Wir müssen darin zu Hause sein. Wir müssen dieses Schärf schwerten und wir müssen dieses Schwert schärfen. Jetzt geht es mir so wie Christian vorhin. Ja? So, wir müssen dieses Schwert schärfen. Und gegen Amalek richten. Ich habe es gestern in der Jugendstunde den Jugendlichen erzählt. Er ist ein Bruder im Glauben. Ich kenne ihn nicht. Ich habe die Geschichte von ihm gelesen. Und er litt unter seinem Temperament, nämlich dass er jähzornig war, dass die Wut mit ihm immer wieder einmal durchging. Das heißt, manchmal war das so schlimm, wenn ihn irgendwas provoziert hat, dass er mit dem Faust gegen einen Gegenstand schlug, gegen eine Tür, eine Wand oder wie auch immer. Und jetzt kommt er bei seiner Bibellese an Kolosser 3, Vers 8. Und Kolosser 3, Vers 8, da heißt es, legt ab. Und dann zählt Paulus einige Dinge auf, unter anderem den Zorn. Und er merkt, dieses Wort trifft ihn. Ihr Lieben, das ist das Schwert, dieses geschärfte Schwert. Er merkt, dieses Wort, das trifft ihn und er muss etwas tun. Er macht einen Bund mit Gott. Er sagt, Herr, ich will diesen Kampf kämpfen, aber ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Er liest jeden Morgen diese Bibelstelle. Er lernt diese Bibelstelle auswendig. Und er bittet den Herrn jeden Morgen, Herr, wenn heute eine Versuchung kommt, lass mich den Zorn unter Kontrolle haben. Er geht zu seiner Frau, er bittet seine Frau, dass sie ihm eine Unterstützung ist, dass sie ihm im Gebet hilft und dass sie ihn darauf hinweist, wenn er seine Grenze überschritten hat. Und ihr Lieben, er erringt einen vollständigen Sieg durch das Schwert. Durch das geschärfte Schwert, auf diese Art und Weise. Weißt du, so dürfen und so können wir kämpfen. Und Josua erstellt sich diesen Kampf. Mose, Aaron und Hur, sie stellen sich diesem Kampf auch, aber auf einer ganz anderen Weise. Sie steigen auf den Hügel. Und auch sie vertrauten Gott und traten für ihren Bruder Josua ein, der gerade in der Mitte des Kampfes stand. Und er brauchte Unterstützung und das sehen sie. Und wisst ihr, was auffällig ist? Mose, er geht mit dem Stab Gottes. Was war dieser Stab Gottes? Wisst ihr, dieser Stab Gottes, den hat er mitgenommen, als er von Midian nach Ägypten zog. Er hat seine Frau genommen, seine Kinder genommen und sie gehen jetzt wieder zurück nach Ägypten. Und dann erwähnt die Bibel dieses Detail und er nahm den Stab Gottes mit sich. Ihr Lieben, das heißt, Gott, ohne dich kann ich nicht. Gott, ich bin abhängig von dir, ich brauche dich. Und ihr Lieben, wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir in den Kampf gegen Amalek gehen, nur mit dem Stab Gottes, nur in der Abhängigkeit von Gott, nur mit der Bitte, Herr, ich brauche dich, ich schaff's allein nicht. Herr, wenn nicht du, dann bin ich verloren. Aber mit dir schaffe ich diesen Kampf. Und solange Mose jetzt den Stab emporhielt, macht Israel Fortschritte. Sie gewinnen Oberhand. Aber als Mose die Arme schwer werden und sie herabsinken, dann scheint es, dass Amalek wieder mehr Macht beginnt. Ihr Lieben, das Bild können wir wunderbar gebrauchen. Dort, wo wir aus eigener Kraft kämpfen, wir werden es nicht schaffen. Der Teufel, er wird Fortschritte machen, er wird vorankommen. Aber dort, wo wir in der Abhängigkeit Gottes dem Teufel begegnen, wo wir ihn in der Gnade Jesu begegnen, wisst ihr, dort werden wir Fortschritte machen und den Sieg erringen können. Und wir sollten uns in diesem Kampf der Abhängigkeit Gottes bewusst sein und uns eben nicht auf eigene Kraft verlassen. Und diese Geschichte zeigt uns auch, wir brauchen Ausdauer. Wir brauchen Ausdauer in dem Kampf, der uns verordnet ist. Hebräer 12, Vers 1, ich sprach vor einigen Monaten darüber. Und es ist ja bezeichnend, ja, dass Mose müde wurde. Ihr Lieben, der hatte doch nur den Stab hochzuhalten, oder? Und ich überspitze, ein paar Worte zu sprechen. Aber kennst du es, dass du im Gebet müde werden kannst? Hast du schon mal erfahren, dass anhaltendes Gebet ermüdet? Ihr Lieben, beten ist kämpfen. Wie sagt Paulus an die Römer, ich bitte euch, ich ermahne euch, dass ihr durch den Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Heiligen Geistes mit mir kämpft im Gebet. Merken wir was? Ihr Lieben, beten ist kämpfen und deswegen ermüden wir. Und deswegen brauchen wir Ausdauer in diesem Kampf. Und dabei, ihr Lieben, brauchen wir einander. Wir sehen das, ja, ich finde dieses Bild so schön. Mose wird müde, da ist Aaron, da ist Hur. Sie schieben ihm einen Stein heran. Er kann sich setzen und sie stützen ihm die Hände. Und dann gehen 6 Hände hoch. Und ihr Lieben, was passiert dann? Vers 13 bis 15. Und Josua besiegte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe das zum Gedächtnis in ein Buch und lege es in die Ohren Josuas, denn ich will das Andenken Amaleks unter dem Himmel austilgen. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Banner. Und er sagte: Die Hand am Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Generation zu Generation. Ihr Lieben, dort, wo wir als Kinder Gottes angegriffen werden, dürfen wir mit dem Sieg rechnen. Nimm das mit. Wenn du als Kind Gottes angegriffen bist, darfst du mit dem Sieg rechnen. Und ja, es wird passieren, dass du nicht immer den Sieg erringst. Es kann passieren. Aber wir dürfen mit dem Sieg rechnen. Gott hat erhört und Gott hat den Sieg geschenkt. Das lesen wir in der Geschichte. Und Mose erbaut Gott einen Altar. Er gibt Gott die Ehre dafür, weil Mose ganz klar geworden ist, der Sieg, der kommt vom Herrn. Das war nicht die Kraft Josuas, das war nicht seine Genialität, das war nicht seine Taktik. Sie waren den Amalekitern unterlegen, aber der Herr hat es möglich gemacht. Dem Herrn war dieser Sieg zu verdanken. Was machte es möglich? Ihr Lieben, die Hand am Thron Gottes. Und Mose gebraucht das als ein Bild, ja, in Vers 16. Und er sagte: Die Hand am Thron des Herrn. Das sind diese betenden Hände. Das sind diese Hände, die den Herrn im übertragenen Sinn anflehen. Herr, hilf. Hilf mir, hilf uns in diesem Kampf gegen Amalek. Und ihr Lieben, durch diesen Sieg sind sie im Glauben gewachsen. Nicht umsonst sagt Gott: Mose, schreib das in ein Buch. Schreib diesen Sieg in ein Buch. Ihr Lieben, das war der erste Kampf des Volkes Israel. Aber es war nicht der letzte. Aber dieser erste Sieg, der sollte sie tragen in der Zukunft. Und weißt du, es ist eines der schönsten Erlebnisse, die du als Kind Gottes machst, wenn du sagen kannst: Ich habe einen Sieg errungen. Ich habe gegen Amalek gesiegt. Und schaut mal, Josua, Gott sagt, sage es Josua ins Ohr, lege es Josua ins Ohr. Warum? Josua hat später den Platz Moses eingenommen. Josua war einer der Kundschafter, die mit einer ganz anderen Erwartung zurückgekommen sind. Josua hat gesehen, was Gott gegen Amalek getan hat, und Josua wusste, was Gott gegen die Riesen in Kanaan tun wird können. Ihr Lieben, kämpfe gegen Amalek. Diese Geschichte, sie erinnert uns daran, wachsam zu sein. Wir haben es mit einem hinterlistigen Feind zu tun. Sie erinnert uns daran, vor dem Kampf aber auch nicht zurückzuschrecken, sondern selbst in den Kampf zu ziehen. Wir sind gefordert, es ist unser Einsatz. Und diese Geschichte, sie erinnert uns daran, mit dem Sieg zu rechnen, weil Gott für uns Menschen ist. Und deswegen, ihr Lieben, möchte ich mich dazu aufrufen und möchte euch dazu aufrufen, am Anfang dieses Jahres: Kämpfe gegen Amalek. Gott helfe uns dabei. Amen.